vorm Buch.
Roberto Blanco und The Pumpkin Spice Latte Disaster.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Was machen wir hier?
Ich glaube, dieses Mal machen wir eine ganz, ganz crazy Zusammenstellung von zwei super unterschiedlichen Büchern. Diesmal wird es, glaube ich, eine sehr lustige Folge, prognostiziere ich schon, weil ein bisschen Spaß muss sein.
Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein.
Bitte jetzt nicht abschalten.
Drum singen wir Tag aus und Tag ein, ein bisschen Spaß muss sein. Hey!
Also nachdem wir in der letzten Folge sehr feministisch unterwegs waren, wollen wir dieses Mal, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz wählen, oder?
Also ich habe einen echten Womanizer dabei. Auf den bin ich gekommen über meinen anderen oder meinen anderen Podcast. Wusste ich nicht, wo wir die Storys hinter Songs besprechen. Und wir haben uns überlegt, Karneval wäre doch mal wieder ein guter Zeitpunkt, um einen Schlager oder einen Karnevalshit zu besprechen. Und dann habe ich zufällig durch unseren Podcast sind wir auf dem falschen, ich glaube, so muss man, man muss andersrum erzählen. Wir haben, wie hieß er? Benny Blanco vorgestellt. Das ist ein Kochbuch von Benny Blanco. So, wer Benny Blanco ist, bitte in der anderen Folge nachhören.
Und dann, der Mann von Selena Gomez.
Und Selena Produzent Gomez. Von so ziemlich jedem Smash-Hit, den ihr in den letzten 20 Jahren gehört habt. Aber 10? Wir haben den dann recherchiert und haben dann eine Fehlinformation, eine Fake News gefunden, dass er der Sohn von Roberto Blanco sein soll. Und das fanden wir sehr, sehr lustig, haben das recherchiert, haben relativ schnell herausgefunden, dass das Quatsch ist. Aber da bin ich auf Roberto Blancos extrem spannende Biografie gestoßen und habe gedacht, okay, jetzt nutzen wir den Zeitpunkt, jetzt lese ich seine Biografie, die heißt Von der Seele von Roberto Blanco. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert.
Ja, ich finde es halt total lustig, weil davon hatten wir es ja vorher. Ich habe immer überlegt, so als ich jünger war, warum soll ich eine Biografie lesen? Und heute denke ich mir, warum habe ich nicht viel früher angefangen, Biografien zu lesen? Weil das ist halt aus dem echten Leben, genauso wie ich in der Zwischenzeit am liebsten Filme gucke, die auf wahren Begebenheiten. Weil, also es gibt halt so, ich sag mal, der hat wahrscheinlich 28 Leben gelebt, die keiner von uns auch nur im Entferntesten berührt. Also
ich muss sagen, er hat mit 3 Jahren schon mehr erlebt und mehr Länder und mehr Leute gesehen, als die meisten wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben. Das ist schon sehr, sehr lustig. Und meine Mutter hat mal gesagt, warum soll ich Romane lesen? Warum soll ich was lesen, was andere sich ausgedacht haben? Dann lese ich doch lieber Biografien. Die hat es wirklich wenigstens selber, also die hat es wirklich gegeben. Und da muss ich ihr jetzt im Nachhinein recht geben. Vielleicht ist es auch so eine Alterssache.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, irgendwann switcht man vielleicht, weil ich will jetzt irgendwie Autoren, Autorinnen auch nicht ihr Können absprechen, überhaupt nicht. Aber es ist manchmal ja schon, wo du denkst, es passieren so viele Dinge, das kann doch jetzt nicht wahr sein, kann sich keiner ausgedacht haben, ist jetzt echt eins drüber und so ist es. Und
so ist es, ja. Also ihr werdet staunen, was Roberto Blanco, Mr. Ein bisschen Spaß muss sein, alles erlebt hat. Und du hast uns das vollkommen passende Buch.
Ja, jetzt erzähle ich noch kurz, wie ich zu dem Buch gekommen bin oder für alle neuen Hörerinnen und Hörer. Wir suchen uns eigentlich immer 2 Bücher aus zu einem Thema oder gucken, ob das Thema dann passend, was nicht passt, wird passend gemacht. In diesem Fall wird es passend gemacht. Ich habe ein Buch mir rausgesucht, Kira Grow. Oder sie ist Deutsche, Kira Groh, The Pumpkin Spice Latte Disaster. Ich bin ja mega großer Kaffee-Fan, also ich liebe Kaffee und in der Zwischenzeit trinke ich ihn auch nur noch schwarz. Früher habe ich ja auch noch, war ich Cappuccino in
Cappuccino
allen.
Cappuccino Junk, ja.
Ja, wirklich Junkie und wie viele schafft man an einem Tag? Und sowas wie Aromen reinmachen und so weiter finde ich hochgradig schwierig. Deswegen hat es mich schon auch irgendwie ein bisschen angesprochen. Und auf der anderen Seite stehe ich halt total auf Chai. Den
Tee. Hast du auch klassischerweise hier einen Chai vor dir stehen?
Ja, also ich parallel, als ich dieses Buch quasi verschlungen habe, habe ich auch mir kannenweise Pumpkin Chai Tee zu Gemüte geführt. Also ich bin zu diesem Buch gekommen, weil ich dachte so, ich bin eigentlich ganz großer, was heißt ganz großer, doch ab und zu habe ich einfach Lust auf Rom-Com, also auf romantische Bücher, Die sind ja meistens relativ umfangreich. Das hat jetzt auch über 400 Seiten. Also wo man denkt, oh mein Gott, da brauche ich jetzt Wochen für gar nicht. Also ich habe es angefangen zu lesen und habe es mehr oder weniger einfach so durchgezogen.
Oh, an der Stelle einen kurzen Gruß raus. Wir haben eine Hörermeldung bekommen, eine Hörerinnenmeldung. Liebe Alessa, das geht raus an dich. Das ist heute dann das Erholungsbuch, was du dir gewünscht hast, nachdem sie unseren Tipp Die Trophäe gelesen hat. Hat sie sich gemeldet und hat gesagt, jetzt bräuchte sie was zum Runterkommen. Was Romantisches, da musste ich leider passen. Aber dann ist das jetzt heute
für dich, Alessa.
Für dich, Alessa. Du kannst jetzt wieder einsteigen.
Gib mir gerade mal das Buch, das da hinter dem Brettchen steht.
Das Buch hinter dem Brettchen?
Ja.
Da stehen einige Bücher hinter dem Brettchen.
Ja, aber
du meinst dieses Frühstücksbrett von Motorhead-Sänger?
Ja, Lenny.
Von Lemmy?
Lemmy.
Aber welches?
Ja, eins von der Serie. Also weil ich lese ja sehr gerne Bücher von Maharry McFarlane, da habe ich eigentlich auch mehr oder weniger alle gelesen und wir haben davon auch schon einige vorgestellt. Und jetzt habe ich eben quasi das deutsche Pendant für mich entdeckt, wenn ich das jetzt so nennen darf. Und ich muss ja sagen, es wurde ja so angeteasert hinten, dass die Protagonistin quasi einen Podcast hat und dieser Podcast über ja, Musik und Hintergrund, Musikrecherchen, Touren, sowas, also sowas ähnliches. Ihr macht ja Geschichten hinter
Stories hinter Songs
und sie macht halt aus der ganzen Musikindustrie Hintergrundbeiträge, die vielleicht einfach so ein Stück tiefer gehen. Also das Ganze ist ein Roman, ist natürlich not true. Und weil das irgendwie so gut gepasst hat, weil wir ja auch Podcasts machen.
Übrigens an der Stelle, für alle Fans, die Literatur und Musik gerne zusammenbringen, in unserer letzten Folge von Wusste ich nicht, also der aktuellen Folge, besprechen wir Sympathy for the Devil, beruht auf einem Roman von Bulgakov. Also die Story hinter dem Song beruht auf Bulgakov, da hatte Mick Jagger seine Inspiration her und das Buch hieß Der Meister und Margarita, frisch verfilmt vor 2 Jahren als erfolgreichster Film in Russland.
Damit auch Ende des Werbeblocks.
Werbeblocks, ja.
Ich dachte mir, also man merkt, dass wir schon Weilchen nichts mehr aufgenommen haben, das sprudelt dann immer so direkt aus einem raus.
Ja, wir nehmen vielleicht heute einfach direkt 10 Folgen auf, dann haben wir das abgefrühstückt, dann ist der Input ein Output geworden.
Und du meinst, wir entschleunigen pro Folge?
Ja, wir werden immer langsamer. Die letzte Folge ist dann sehr reflektiert.
Also mit welchem Buch wollen wir anfangen?
Ich fange einfach mal mit Roberto Manco an, weil also so, ich finde ja, der Nachteil an Biografien ist, man kann über das Buch ja gar nicht so viel erzählen, weil man ja eigentlich sowieso schon über das Leben von ihm redet. Aber was man hier sagen kann, ist, es ist und
kann er schreiben?
Das ist das Ding. Ich weiß jetzt nicht, habe gerade wirklich nicht auf dem Schirm, ob er es selber geschrieben hat. Ist mir aber auch völlig wurscht. Das Problem bei Biografien ist ja häufig, das hatten wir bei, wie heißt die kleine Amerikanerin, Sängerin?
Britney Spears.
Britney Spears, wo wir gedacht haben, mein Gott, wenn man so reich ist, dann muss man doch genug Leute, und die hatte ja, glaube ich, sogar 5 Lektoren.
Die hatte mehrere Lektoren und hatte die nicht auch einen Ghostwriter?
Ja,
ich glaube, das hat sie nicht alles selber
geschrieben. Keiner von denen hat es geschafft, irgendwie ein lesbares, halbwegs lesbares Buch daraus zu machen, obwohl es wahnsinnig spannend war, die Geschichte. Und das ist ja das große Problem bei Biografien. Schreiben die Leute selber oder lassen sie jemanden schreiben oder schreiben sie mit jemandem zusammen? So, und je nachdem kann das Ganze ja wirklich in die Hose gehen oder halt toll sein. Und bei Roberto Blanco, man hat die ganze Zeit das Gefühl, wenn man ihn vor sich hat, geistig, dass er da sitzt und das wirklich alles selber diktiert hat.
Ich finde das total schwierig, weil ich Roberto Blanco nur, ich will jetzt nicht sagen, als alten Mann mit irgendwelchen Schlagern vor Augen habe, aber ja.
Hast du ihn nicht mehr vor Augen in seiner letzten großen Rolle?
Was war seine letzte große Rolle?
Ich weiß nicht, ob es seine letzte große Rolle war, aber wir haben ihn das letzte Mal gesehen in diesem wunderbaren Film mit, wie heißt dieser schwäbische indischstämmige oder wo auch immer der herkommt.
Teddy?
Teddy?
Ja.
Teddy und, glaube ich, einer von diesen Standard-Schauspielern, der immer türkische Rollen besetzt. Und die haben, die mussten zum Notar, weil die wohl Brüder waren.
Wenn du dich erinnerst. Und er war der Vater. Ah, ja, ja, stimmt.
Und dann tauchte er irgendwann auf, also Roberto Blanco, und dann wurde ihm das Brusthaartorpedo doch abgerissen.
Oh mein Gott, ich will nicht sagen, dass ich das verdrängt habe, aber ja, ja. Jetzt wo du sagst.
Ja, aber es war, wo ich denke, ja, der hat einfach, also wenn man ihn so vor sich hat, wie er da mit so ein bisschen Spaß muss sein, immer dieses Lachen und diesen Schalk im Nacken, so ist das Buch auch geschrieben. Und deswegen, ich habe die ganze Zeit Roberto Blanco vor Augen. Also den Roberto Blanco, den ich jetzt noch so vor Augen habe, so aus den 80er, 90ern. Man kann erstens sagen, der Mann ist 1937 geboren. Das heißt, er ist jetzt, wird dieses Jahr im Juli 89.
Das ist natürlich schon stark.
Und ist wirklich, also seine Lebensphilosophie ist in dem Song, in diesem einen Song, den wir alle kennen, ein bisschen Spaß muss sein, was auch sein größter Erfolg mit, zusammen mit der Puppenspieler von Mexiko, Schlager 80er, 70er, 80er, sein größter Erfolg war, das kann man auch als sein Lebensmotto sehen. Also er sieht es so. Also, der Typ hat einfach sein ganzes Leben, glaube ich, gute Laune gehabt. Und das Interessante fand ich jetzt vor allem am Anfang der Biografie, es deutet wirklich nichts darauf hin, dass er gute Laune hat oder dass das alles toll gewesen ist, weil er tatsächlich, also der Start war nicht gut.
Ja, also erzähl doch mal ein bisschen, weil ich musste so lachen, als du auf dem Sofa lagst, das gelesen hast und immer so, ich bin erst bei Seite 6 und ich bin schon, also.
Ja, also das ist wirklich, es ist Hammer. Also erstmal, es ist super lesbar. Man kann es verschlingen, man kann es wirklich zack durchlesen. Es ist einfach nur lustig, nur interessant und spannend. Er ist geboren halt 1937 in?
Du hast es mir ja schon gesagt, Tunis.
In Tunis. Die Eltern sind Kubaner. Also der Vater ist Kubaner, ein kubanischer Tänzer und Varieté-Künstler. Seine Mutter Mercedes Blanco, auch eine Kubanerin, auch eine Tänzerin. Also die beiden waren halt permanent in der Weltgeschichte unterwegs. Und dass er jetzt in Tunis geboren ist, in Tunesien, Zufall.
Tournee gerade.
Zwei Wochen später, so hat er es auch beschrieben, als seine Mutter dann wieder einsatzfähig war, zwei Wochen nach der Geburt und er transportfähig, ging es direkt weiter nach Paris. Und so muss man sich das Leben der Familie Blanco und den Namen vom Vater kann ich gar nicht aussprechen, Zacara oder Zacero oder so ähnlich, war nur unterwegs. Das ist auch immer so geblieben und das hat er nahtlos fortgesetzt. Seine Mutter ist dann gestorben, als er 2 war. Sehr tragisch, sehr schnell. Also er weiß nicht, was passiert ist, aber sie war auf einmal dann nicht mehr da. Und sie hatte noch einen im Krankenhaus besucht, dann ist sie gestorben. Also
Wahnsinn.
Ganz schnell irgendwie dahin gerafft. Und dann war der Vater halt, der dauernd unterwegs war, halt überfordert mit dem Kleinen. Und er hatte noch eine Halbschwester aus der von Mercedes Blanco. Also eine Halbschwester, die 10 Jahre älter ist. Und damit war der Vater halt überfordert und hat ihn dann in einem Mädcheninternat abgegeben. Er war der einzige Junge unter 700 Mädchen, was er super fand.
Ich glaube, das ist auch eine harte Jugend.
Das ist eine harte Jugend, aber er fand es spitze und er meinte, die hätten ihn halt, weil er muss wohl wahnsinnig niedlich gewesen sein mit 2, 3 Jahren, so große Augen, das ist ja relativ dunkel heutig, was er übrigens spitze findet. Er hat immer gesagt, das ist sein Markenzeichen, deswegen erkennt ihn jeder und das hat ihm, er hat das nie als Nachteil oder rassistisch problematisch empfunden, sondern er fand das immer super. Und hat da dann halt irgendwie, ist da halt groß geworden, bis er dann, glaube 7 Jahren ist er dann in ein Jungeninternat gekommen. Dann war er auch, also das sind so, das, ich rede jetzt nur von den ersten 20 Seiten in dieser Biografie, dann war er mit seinem Vater bei einer Papstaudienz.
Und auch krass, wer kann denn sagen, dass er, also ich meine, überhaupt in seinem Leben und dann als Kind zu einer Papstaudienz, verrückt.
Genau, es war, glaube ich, bei Papst Pius dem 12., aber ich bin jetzt in der Papstgeschichte nicht so bewandert. Auf jeden Fall war es wohl.
Ich bin, glaube ich, erst bei, wie hieß er, Paul eingestiegen.
Papst Johannes Paul.
Ja, genau.
Den glaub, hatte meine, auch schon der Paul der Zweite, aber das ist okay.
Ja, das war der Zweite, den hatte meine Oma immer hier auf dem Schreibtisch stehen.
Den Echten?
Ja, den Echten.
Deine Oma imponiert mir.
Ja.
So, und dann, er war halt da und dann war das ja üblich, dass man dem Papst die Hand küsst und er hat, schreibt in seiner Biografie, er hat gleich den ganzen Papst umarmt. Und dann hat er sein Vater ihm vorher noch gesagt, er soll bitte nichts sagen, außer der Papst spricht ihn an und dann endete das Ganze so, die waren zu 10 bei dieser Audienz, ein paar berühmte Schauspieler und er hat die ganze Zeit gequatscht und der Papst hat nur noch mit ihm geredet. Und dann kam er zurück in dieses Jungeninternat, was auch kirchlich war und hatte Gott sei Dank ein Beweisfoto, weil ihm die Story kein Mensch geglaubt hat, aber er hat ein Foto dabei gehabt und seitdem war er der Held in diesem Internat. Dann ging es weiter nach Madrid. Seine Eltern sind dann und sein Vater ist dann nach Barcelona gezogen mit der Schwester. Und dann ist er nach Madrid gegangen, um zu studieren. Und hat dann 2 Semester Medizin studiert.
Oh, naheliegend.
Ja, naheliegend, weil der Vater das wollte. Und dann hatte er aber 1957, also er hat dann schon angefangen hier und da zu singen. Und 1957 hat er den ersten Preis in einem Gesangswettbewerb gewonnen. Unter 1800 Teilnehmern. und startete dann so ein bisschen in Richtung, also damit ging da so das Gesangliche los, aber vorher, und wir sind immer noch unter den ersten 30 Seiten ungefähr, vorher wurde er entdeckt als Filmschauspieler. Und zwar auf einem...
Das ist die optimale Abendlektüre. Du kannst irgendwie so, wahrscheinlich pusht es dich noch auf und du kannst gar keine 5 Seiten durchhalten, bevor du schläfst.
Ja, weil das Tolle ist, und das hat man ja selten bei Biografien, so die nächste Seite toppt immer die davor, also es wird immer besser. So, und 1956 wurde er dann auf einem Flug von Madrid nach Frankfurt entdeckt. Und zwar von einem Alfred Weidemann, ich kenne ihn jetzt nicht, aber der hat damals einen Film besetzt, und zwar Der Stern von Afrika, und wollte jetzt Roberto Blanco, was übrigens kein Künstlername ist, muss man ja auch mal sagen, Robert, der heißt wirklich Roberto Blanco, entdeckt und hat ihn angesprochen, ob er nicht Bock hätte, beim Film mitzumachen. Und dann hat sein Vater irgendeinen organisiert, der ihm dann ein Wahnsinnshonorar ausgehandelt hat, und er kriegte für 2 Wochen Dreharbeiten irgendwie 18.000 D-Mark als 18-Jähriger.
Oh mein Gott, damals.
Ja, hatte richtig, also es war richtig Geld plus Spesen, 50 Euro D-Mark Spesen am Tag und Hotel und Essen umsonst. Und das war so sein, mit dem Geld hat er dann angefangen, quasi seine Gesangskarriere zu starten.
Ah.
Und in Kapitel 2 oder so erfahren wir dann, da hat er ist dann mittlerweile in Wiesbaden angekommen, also ist in Deutschland gelandet, spricht mittlerweile fließend Französisch, Englisch, Arabisch, Deutsch und Spanisch, also mit 20 schon 5 Sprachen.
Ja.
Die sind übrigens nach Madrid gegangen, weil sein Vater, der Kubaner ist, nicht glücklich mit seinem Spanisch war. Deswegen sind die nach Barcelona und er nach Madrid auf die Schule gegangen, weil das Spanisch noch besser
war. In Barcelona hätten sie ja auch eher Katalan gelernt. Dann musste er wahrscheinlich eher in die Richtung, wo man...
Wobei ich das Lustige finde, wenn man Roberto Blanco sieht, denkt man nicht, dass der 5 Sprachen spricht. Und eine ganz besonders lustige Anekdote, die habe ich dir, glaube ich, auch da vorgelesen, als ich an der Stelle war. Er hat gelernt, dass die Deutschen drauf stehen, wenn er kleine Fehler in seine Sprache einbaut. Und er hat dann so Sachen gesagt, ja, ich liebe das Tisch. So, obwohl er genau wusste, dass es den Tisch heißt, aber er hat gemerkt, die Deutschen stehen da drauf, wenn er halt so einen Slang, Dialekt, so eine Färbung da drin hat, die er überhaupt nicht hat eigentlich, aber dass er so ein bisschen als der Ausländer rüberkommt. Das ist so ähnlich wie bei Rudi Carrell. Ja,
Exotenbonus,
genau. Und fand ich da auch so lustig, dass der einen quasi da auch noch so, ja, ich mach das halt, weil ich weiß, dass es kommt besser an.
Witzig.
Dann hat ihn jetzt. Ich höre gleich auf. Ich erzähle auch nur die ersten 20 Seiten. Also,
krass.
Auf einer Gala hat im Kurhaus in Wiesbaden gespielt. Also er lebt jetzt in Wiesbaden. Und da kam nach dem Auftritt, er hat da Lieder gesungen, kam halt ein Groupier und meinte dann so: Ja, da ist eine Dame, die möchte sie gerne sprechen. Und das war Josephine Baker. Und Josephine Baker war damals so einer der Topstars. Als Unterhaltungskünstlerin, als Tänzerin, als alles Mögliche. Und die hat ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit ihr auf Tournee zu gehen, als Vorprogramm.
Ich kriege schon, also es ist ja schon unglaublich. Ich meine, es müssen natürlich viele Zufälle auch in deinem, also es gehört ja auch mal ein bisschen Glück zu, aber das ist ja bam, bam, bam bei ihm.
Also, ja, das geht auch tatsächlich munter so weiter. Ich höre gleich auf. Also er ist dann mit Josephine Baker auf Tournee gegangen. Er und sein Vater waren große Fans von Josephine Baker und die alle total happy, und er hat auch wieder ein Mördergehalt gekriegt und ist dann mit ihr auf Tour gegangen. Und dann kam seine erste Single, ob schwarz, ob weiß, hieß die. Und die wurde von jemandem arrangiert, der damals Bassspieler war, Bassist beim Norddeutschen Rundfunk und den damals noch Hansi Last hieß, und du kannst erahnen, welcher große Star das nachher war.
James Last.
Der hat seinen ersten großen Hit arrangiert. Dann hat er, was ich auch sehr, sehr lustig fand, hatte sein Vater eine neue Freundin.
Ich war mal auf einer James Last Nonstop Dancing Party.
Hast du nicht den James Last geklaut?
Den haben wir dann, der war lebensgroß, den mussten wir dann entsorgen und haben ihn dann in Köln in der U-Bahn abgestellt.
Und da zurückgelassen. Da fährt er heute noch.
Ja.
Genau wie das Auto.
Absolute Urban Legend.
Ja, genau.
James
Last. Wie das Auto von Christian Heinemann in Chicago im Parkhaus noch stehen müsste. Vielleicht haben die sich irgendwann mal getroffen.
Wer weiß.
Wir waren bei jetzt, also der Vater hatte eine neue Freundin und die hat eine Schwester, eine ältere Schwester, und in die hat er sich verliebt und die hat er später geheiratet.
Wow. Das sind ja crazy Familienkonstellationen. Ja. Also das ist dann deine eigentlich Tante ist dann auch gleichzeitig deine Frau.
Genau.
Nee, ja, Quatsch. Nee, deine Mutter.
Stiefmutter.
Deine Mutter ist gleichzeitig auch
deine Schwägerin.
Schwägerin.
Ja.
Ha.
Ja, genau. Deine Stiefmutter ist deine Schwägerin. Aber lustig fand ich, dass er sich in die ältere Schwester verliebt hat.
Wer weiß, wie alt die waren. Wahrscheinlich hat sein Vater sich eine jüngere Frau gesucht.
Es steht leider nicht dabei. Lässt sich bestimmt noch recherchieren. Ich habe es jetzt nicht nach. Ich fand es einfach so schon lustig, mit der da zwei Töchter. Und dann kam der Durchbruch, kam dann 1969 mit Heute so, morgen so, den ich überhaupt nicht kenne. Also den Song.
Wenn ich ihn höre, vielleicht, keine Ahnung.
Also ich kenne dann, und da ist er jetzt in München angekommen.
Ah ja.
Anfang der 70er in München. Und da hat ihn 1972, hat er abends ganz spät einen Anruf von Ralf Siegel. Der dürfte, glaube ich, jedem Begriff sein, der irgendwo mal in Deutschland was mit Musik zu tun gehabt hat. Also war ja der große Produzent in den 80er, 90ern. Der hat ihn nachts angerufen und hat gesagt, hör mal, ich habe die Chance, hier einen amerikanischen Hit oder irgendeinen anderen Hit auf Deutsch, die Rechte zu organisieren. Und das war der Puppenspieler von Mexiko.
Der sagt mir jetzt gar nichts.
Den kenne ich noch. Das war aber jetzt nicht so aber das war sein Durchbruch im Grunde. Das war so sein großer Hit. Den haben sie dann tatsächlich abends, hat er gesagt, ja, mach.
Wir haben eine Folge für unsere älteren Hörerinnen gemacht.
Und dann kam ein zweiter Anruf von Ralf Siegel kurz danach. Und dann hat er ihn gefragt, hör mal, ich habe hier einen super Song, den hat Christian Bruhn geschrieben. Und Christian Bruhn, wir machen so eine kleine Exkursion in die Musik heute, Musikgeschichte, hat, glaube ich, alle Schlager und alle Musik, Fernsehmusiken in den 80ern geschrieben. Also Heidi, Vicky, Captain Future, also alles, wer das noch kennt, das ist alles Christian Bruhn.
Oh, ja, da war ich klein, aber kenne ich alles noch.
Und so Songs wie Wunder gibt es immer wieder und so. Also die ganzen Schlager hat alles Christian Bruhn damals gemacht. Und der hatte das Lied Ein bisschen Spaß muss sein. Und das war dann so sein absolutes Top, super Durchbruchlied. Und er meinte, das wäre so sein Lebenslied gewesen, weil es ist ein absolutes Gute-Laune-Lied. Du hast keine Chance, das zu singen und nicht irgendwie, hey, ein bisschen Spaß muss sein.
Aber ist das aufgesetzt oder ist der so ein Typ? Also kommt das irgendwie rüber in seinem Buch?
Ja, alles, was er schreibt, ist der genau so ein Typ. Er meinte, sein Vater hat ihm gesagt, du musst immer lächeln, dann mögen dich die Leute und immer demütig sein, also immer liebe deinen Nächsten in die Richtung. Und das hat er komplett umgesetzt. Und er meinte, der findet sein Leben, und das finde ich so lustig, der findet sein Leben, glaube ich, von vorne bis hinten super. Also da ist, man findet irgendwie keinen Moment, also natürlich gibt es mal hier und da einen Down, aber so dieses, du hast immer diesen Typen vor der, ist alles nicht so schlimm, ein bisschen Spaß muss sein. Und er sieht diesen Song auch nicht so als gute Laune und alles verdrängen, sondern hey, aber mit ein bisschen Spaß geht's halt besser.
Ja.
Und der hat sich dann ja auch später selber noch hier und da auf die Schippe genommen, unter anderem mit dem Filmchen da. Dann hat er mit Toni Marshall noch eine neue Version, so eine Techno-Version rausgebracht von Ein bisschen Spaß muss sein. Also der fand das immer alles total großartig. Und wie gesagt, ich höre jetzt auf, wir sind so bei Seite 30 von
Wahnsinn.
Bei dem Drittel des Buches ungefähr. Und da ist das Letzte, was ich jetzt noch sehr, gab es noch zwei Sachen, die ich sehr, sehr lustig fand, war das eine, er wurde 1972 von der UNESCO eingeladen, die erste Brücke zwischen Afrika und Europa einzuweihen in Istanbul.
Okay.
Und er hat Muhammad Ali getroffen in Zürich bei einem Kampf. Die waren im selben Hotel und hat ihn dann zu sich eingeladen und dann ist er auch gekommen. Dann saß halt irgendwie Muhammad Ali bei ihm zu Hause auf der Couch und er und seine beiden Töchter haben dann mit ihm Erdbeeren gegessen, weil er Erdbeeren so mochte. Und so geht das in einem weiter. Also das ist jetzt...
Ja, manche Menschen haben einfach irgendwie aufregendere Leben wie andere. Aber ich meine...
Er war auch nur unterwegs, lebt jetzt am Bodensee.
Ach ja.
In Emmatingen, ich glaube Emmatingen in der Schweiz. So, jetzt du.
So, Bodensee hat die Leute auch angezogen. Wer ist am Bodensee tot umgefallen?
Udo Jürgens.
Ja. Es ist ein Schlager-Eldorado da unten wahrscheinlich.
Tina Turner hat in der Schweiz gewohnt, aber nicht am Bodensee, glaube ich.
Tina Turner.
Ja, krass. Also die Schweiz scheint dann auch so ein ganz gut ganz gute, wie sagt man, Ruhe, Altersruhestätte oder Alterssitz.
Ja.
Alterssitz für Schlager. Ist ja lustig, dass, dass halt große Stars irgendwie dann wirklich dann in die Schweiz gehen.
Ja, aber ich glaube, Bodensee ist einfach eh schön.
Und man muss es sich leisten können.
Das ist, glaube ich, der zweite ganz große Punkt.
Ich möchte nicht wissen, was ein Grundstück am Bodensee in der Schweiz kostet.
Naja, aber ich glaube irgendwie, wenn du in München schön wohnen willst, kostet es auch eine Stange Geld.
Ja, also sein Vermögen wird auf knapp 8 Millionen geschätzt aktuell. Dann kann man sich auch ein Grundstück. Ansonsten gilt, ein bisschen Spaß muss sein. Oder ein bisschen Chai Latte muss sein.
Ja, oder Wetten, das kommt jetzt auch wieder. Vielleicht laden sie ihn ja ein, wer weiß.
Die Kaulitz-Brüder.
Ja.
Oh ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da tatsächlich drauf.
Ja, ich finde gerade passieren ja so, abgesehen davon, dass sehr viele schlimme Dinge in der Welt passieren, passieren auch echt lustige Dinge.
Oh, das wollte ich noch sagen. Das ist ja gut, dass du es jetzt ansprichst. Dann bin ich auch durch mit Roberto Blanco. Es ist ein echtes Gute-Laune-Buch. Also falls das noch nicht rübergekommen ist, ist es wirklich ein Buch, was man, er hat es geschrieben, als er 80 war, also es ist jetzt auch kein ganz frisches Buch mehr. Es ist wirklich ein Buch, was man, was echt gute Laune macht. Also weil man die ganze Zeit, also ich musste, wie du ja schon gesagt hast, ich musste mehrfach laut, herzhaft lachen, weil man denkt, ach Quatsch, hör auf. Nee, jetzt, echt jetzt? Und dann recherchiert man es ein bisschen und findet Querverweise und ja, hat er sich nicht ausgedacht. Also wenn man wieder gute Laune gut braucht.
Ja. Also allein die Papst-Story finde ich wirklich...
Ich habe den ganzen Papst umarmt. Ja, komm her, Papst.
Ja, gegen jegliche Konvention. Ist super.
Ja, wer war der nette Mensch da? Wer war der Mann im weißen Hemd neben Roberto Blanco? Papst Pius. Also, gute Laune-Buch für alle, die in diesen harten Zeiten einfach mal ein bisschen gute Laune brauchen und ein bisschen Spaß brauchen und einfach mal was über Roberto Blanco erfahren wollen.
Sehr gut. Ich würde auch sagen, das wird unsere gute Laune-Folge, weil...
Weil ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, ich muss dich jetzt mal wieder... Ich sehe schon, du bist so richtig aufgelaufen. Selten hast du so einen Monolog gehalten bei unseren Folgen. Deswegen hole ich jetzt mal ein bisschen auf. Und da das eine sehr musiklastige Folge sowieso an sich schon geworden ist, habe ich hier jetzt mal...
Noch mehr Musik, eine Playlist.
Noch mehr Musik, ja genau. Und zwar hat Kira Gro auf der ersten Seite, so ziemlich auf der ersten Seite, eine passende Playlist zu ihrem Buch eingestellt. Und ich werde jetzt diese Playlist, ein paar Sachen davon vorlesen und dich dann fragen, was du dir unter der Playlist und unter dem Titel vorstellst, was das für ein Buch sein könnte.
Okay, dann sage ich mal, wie Toni Marshall sagen würde, Hossa, Hossa. Nee, das war, glaube ich, Rex Gildo.
Ja, wir müssen aber jetzt ein bisschen runterkommen, weil wir wollen auch ein anderes Zielpublikum bedienen, nämlich Leute, die sich entspannen wollen und vielleicht nicht ganz so schlageraffin sind. Aber
man muss nicht schlageraffin sein, um das Buch zu lesen. Man muss einfach nur Bock auf gute Laune haben.
Ja.
Und eine interessante Biografie. Aber jetzt frag mich.
Also, Hashpipe von Weezer, Hurt von Nine Inch Nails. Was kenne ich noch? Go Your Own Way von Fleetwood Mac.
If you go your own way.
Supersonic von Oasis, Willow von Taylor Swift, Wuthering Heights von Kate Bush, was kenne ich noch? Silver Springs von Fleetwood Mac, Disarm von The Smashing Pumpkins. Ich würde mal sagen, das lasse ich jetzt so.
Das ist schon ein kunterbunter Mischmasch.
Und dann noch ein Hidden Track von Dvorak, Sinfonie Nummer 9.
Ah, aus der neuen Welt.
Ja.
Und
das Buch heißt...
Dvorak war übrigens Trainspotter.
Ja, The Pumpkin Spice Latte Disaster. Ist eine Rom-Com. Was wäre deine Vorstellung von dem Buch?
Also, was meinst du jetzt vom Inhalt her? Oder?
Ja.
Es geht um jemanden, der ein Café besitzt. Der ein Café hat und da läuft genau diese Musik und... die Leute trinken da Smashing Pipe, Pumpkins, Latte, Nine Inch Nails und daraus entsteht irgendwas.
Naja, du bist schon nah dran.
Jetzt bin ich gespannt.
Also es ist natürlich eine Love Story. Ich meine, von Rom-Com erwartet
Rom-Com.
Man nichts anderes. Ja. Und die Hauptprotagonistin, die ich finde auch ein bisschen stärker rüberkommt wie der Protagonist, ist Jude.
Die hat ein Tätowierstudio in Brooklyn.
Nee, Jude ist Podcasterin und macht eben Podcasts über Musikgeschichte, Reportagen, alles, was mit Musik zu tun hat.
Eine Kollegin quasi.
Und und das Nette finde ich hieran, dieses ganze Setting ist in der Nähe von London. Ich glaube, 1,5 Stunden von London entfernt. Also alles in so einem englischen Surrounding, was ja natürlich immer Vorteile hat. Es gibt nette Cafés, Scones, diese Atmosphäre, die so eine andere ist. Man kann abends in Pub gehen. Man hat gleich diesen englischen Humor und sie ist Deutsche, aber ich finde, dass es wirklich sehr humorig geschrieben ist. Und ich meine, dieses England ist jetzt nicht bekannt für seine, vielleicht mag auch ein Vorurteil sein, für seine Kaffeekünste, ja, sondern eher für Tee und Kuchen und alles und Bier sowieso. Ja. Aber es geht ja um. Es geht eben um dieses Café. Also es gibt eben Jude, die zurückkommt, weil ihre Schwester heiratet, in ein Kaff. Das heißt Wilby. Lower Wilby, genauer gesagt. Und sie scheint so ein ziemlich chaotischer Typ zu sein, die nirgendwo lange aushält. Als letztes war sie in Berlin, hat da irgendwas recherchiert zu irgendwelchen Musikszenen, wohnt in irgendwelchen WGs und ihre Schwester ist eher so das genaue Gegenteil. Die ist schon immer in Wilby geblieben, heiratet jetzt ihren ersten Freund und zu der Hochzeit kommt sie zurück. Sie ist so ein bisschen der chaotische Typ und das erste Treffen zwischen ihr und dem Protagonisten, der James, der in Lower Wilby eben dieses Café hat, sie steigt aus dem Taxi aus, weil sie halt den Bus verpasst hat. In dem Kaff gibt es natürlich nicht mal ein Geldautomat. Sie kann auch nicht mit Karte bezahlen, also muss jetzt irgendwoher Geld besorgen. Und im Endeffekt geht sie in die Bar und trifft dort ihren Schwager, will es von dem sich leihen. Und im Endeffekt, gibt der James ihr das Taxi aus, mehr oder weniger. Also die haben ein bisschen stranges, komisches erstes Zusammentreffen. Und der James ist einer der wenigen Personen, der nicht aus diesem Kaff kommt, sondern der sich irgendwann entschieden hat, dort dieses Café zu übernehmen und dort abzusteigen. Und sein Background ist natürlich für sie sehr interessant, weiß sie aber am Anfang ja nicht, dass seine Eltern sind ein bekanntes Rockstar-Paar, befreundet waren mit Fleetwood Mac, Nirvana, also diese ganzen in schon Oasis. Also es ist natürlich alles fiktiv, aber das sind eben seine Eltern und die Eltern sind schon relativ lang abgetaucht und als sie das dann so mitkriegt, wäre es natürlich mega interessant, über die was zu machen. Und das Setting ist dann folgendermaßen, ihre Schwester heiratet und sie kriegt halt schon wieder Zustände, ihr ist alles viel zu klein in dem Kaff, jeder kennt jeden, jeder hat die Vorurteile, dass du noch bist wie vor, was weiß ich, 15 Jahren oder vor 10 Jahren und sie kriegt da echte Beklemmungen und will eigentlich so schnell wie möglich wieder weg von dem Kaff. Und dann gibt's halt so ein mittleres Drama, weil ihre Schwester dann anruft, die soll am nächsten Tag die Schwester will auf Hochzeitsreise und wird dann am Flughafen festgenommen und ruft dann ihre Schwester an und sagt so, du musst mich jetzt hier abholen. Ich bin im Gefängnis. Hm. Und es ist dann halt so, dass ihr Typ halt am Handy rumgespielt hat und irgendwelche Nacktbilder von irgendeiner anderen Frau da waren. Also er ist halt fremdgegangen, hat ihr das nicht gesagt und sie hat es am Flughafen vor dieser Hochzeitsreise und ist dann wohl komplett eskaliert am Flughafen, sodass sie dann verhaftet worden ist. Hm. Jetzt war aber dieses Ding, die Schwester ist so eine ganz brave, überhaupt nicht chaotisch, das ist ganz untypisch für sie und die ist immer bedacht auf, was denken alle anderen von mir und ich möchte das perfekte Leben, ich benutze Putzmittel, die jahreszeitlich abgestimmt sind und also das ist so eine ganz kontrollierte Person. Also das, was da passiert, ist auch für die chaotische Schwester total ungewöhnlich und die muss die jetzt abholen. Und ich glaube, den Anruf bekommt sie, ich weiß auch nicht, wie auch immer, der James bietet ihr an, dass er sie fährt, weil sie eben kein Auto hat. Und dann fahren die dahin und holen diese eskalierende Schwester ab und er kann da so ein bisschen deeskalieren. Die will dann aber, dass keiner erfährt, dass das passiert ist und sie nicht auf Hochzeitsreise ist. Und die Schwester legt dann alles dran. Die bräunt sich, die färbt sich die Haare. Die versteckt sich 3 Wochen lang in ihrem Haus, um vorzugeben, sie wäre auf Hochzeitsreise gewesen, damit ihr Leben nachher ganz normal wieder weitergehen kann. Also das Setting ist schon eigentlich sehr witzig und die Schwester möchte sie dann halt dementsprechend supporten. Es soll ja auch nicht, also ich meine, wenn da nachts das Licht an ist, wird sich jeder wundern, wer ist in dem Haus. Also wohnt sie bei ihrer Schwester und die waren nicht so super close, weil die sich halt aus der Vergangenheit raus und weil sie so unterschiedliche Typen sind, nicht so super, super verstanden haben. Aber da liegen auch Dinge im Argen. Also da sind so Sister-Issues, während auf der Seite von James eher so Daddy, Mommy-Daddy-Issues sind. Und ist ganz spannend. Hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal oder das ist ja irgendwie vielleicht so seit 2, 3 Jahren so. Das ist immer ein Kapitel geschrieben aus seiner Sicht, ein Kapitel aus ihrer Sicht. Und ich finde, man erfährt jetzt gar nicht so viel über die Gefühle für den anderen hinten, aber man erfährt halt so ein bisschen, was sind die Probleme, mit was kämpfen die Einzelnen. Warum hat der eine sich da so zurückgezogen in so einen Kaff und dann ein Café eröffnet und warum ist sie immer vor allem weggerannt? Und das ist, glaube ich, das Hauptsetting und es ist halt so, spielt ganz charmant mit, die gehen zusammen zum Pubquiz und wer weiß natürlich wieder die ganzen Musikfragen und so weiter und weil sie ja jetzt nicht einfach in dem Kaff sein kann, nimmt sie bei ihm einen Job an, weil dem seine Hilfe hat sich irgendwie, ist aus dem Bett gefallen, hat sich den Arm gebrochen, kann die Leute jetzt nicht mehr bedienen, also fängt sie in dem Café an und krempelt da alles um und bringt sein Leben durcheinander und ja, da ist immer so, schwingt ein bisschen die Angst mit, dass er weiß ja dann um ihren Podcast, dass sie sich an ihn ranwanzt, damit sie dann Informationen über die Eltern bekommt. Aber es ist halt so ein, ja, nicht jetzt irgendwie Enemies to Lovers, aber in dem Stil.
Habe ich dich eigentlich schon mal gefragt oder dir erzählt, dass ich fast mal ein Pubquiz gewonnen hätte?
Nein.
Ja, das Team, mit dem ich war, mit 2 anderen Typen im Team und dann war Gleichstand. Also wir hatten alle, also wir und ein anderes Team hatten dieselbe Punktzahl am Ende des Abends. Und dann gab es ein Stechen mit einer Frage.
Und?
Ich habe die Antwort exakt 1,5 Sekunden zu spät, also 2 Sekunden zu spät gehabt. Die Frage war, vielleicht gucken, ob du, die Frage war, ein eisernes Abführmittel. Ich habe halt zuerst an Spinat gedacht, weil Spinat ja angeblich so viel Eisen hat. Nein, Handschellen. Und der Typ neben mir aus der anderen Gruppe hat es wirklich, ich hatte es im Kopf und er hat es gesagt.
Krass.
Also er hat gerufen, Handschellen, und als er bei Schellen war, war ich bei Hand.
Scheiße.
Ging um 10-Liter-Fässchen damals.
Oh, ich dachte schon eine Flasche Baileys, dann wäre es ja nicht so dramatisch gewesen. Nee,
waren 10-Liter-Fässchen. Aber es war wirklich so, der rief Handschellen und ich war bei
Wir sollten mal wieder zum Pubquiz gehen.
Unbedingt, ja.
Also ich glaube, das macht das Setting in dem Buch auch so nett. Das hat die hinten als Danksagung geschrieben, sie hätte noch nie eine ganze Stadt erfunden. Also wenn du wirklich eine ganze Stadt mit den einzelnen Protagonisten, also ich meine, du hast ja auch einen Krimi geschrieben, da hast du, die Stadt gibt's wirklich, da kann man sich ja orientieren. Aber die hat sich halt gesagt, ich will da draus, das wird eine ganze Reihe wohl, so wie sich's anhört.
Ah.
Weiß gar nicht, ob es dann mit den beiden auch einfach direkt weitergeht oder ob es vielleicht mit der Stadt weitergeht. So genau hat sie sich hinten nicht geäußert, kann ja auch andere Liebespaare dort geben. Aber das Schöne ist, es gibt schon die Stadt, du kennst die Bürgermeisterin, also du kennst nachher irgendwie.
Das ist schön an Serien.
Ja.
Also man muss sich nicht jedes Mal neu die ganzen.
Ja, und du kannst es dir so schön überlegen, wie du es, würdest du da gerne wohnen? Gibt es da irgendwelche, da gibt es natürlich noch eine, die organisiert immer so Festivals, Musikfestivals, ist klar. Wäre natürlich auch interessant, wenn die Eltern von ihm da mal auftreten würden und so weiter.
Aber ich finde halt ganz häufig der Vorteil mittlerweile bei Serien, ich kann mir einfach keinen Namen merken. So, und wenn du halt neu in einem Film bist, bis ich mir alle gemerkt habe, über wen die da reden, ist der Film vorbei.
Ja.
Aber bei Serien, umso länger die gehen, weißt du irgendwann, ach, Charles, das war der Bürgermeister oder Fred, das ist halt der Bulle oder so. Dann geht das finde ich an Serien mittlerweile charmant. Hat aber nichts mit Alter zu tun, konnte ich noch nie.
Ja, aber ich glaube, das ist das, was auch die Alessa, für die wir unter anderem den zweiten Teil dieser Folge machen, was halt
auch,
so schön ist.
Kann auch den ersten lesen.
Auf jeden Fall.
Ist gute Laune.
Ja, aber bei dem zweiten ist es halt so, wenn du genau, also ich meine, wenn du halt einfach abschalten willst, das ist ja jetzt nicht so, du musst dir jetzt keine, was weiß ich, wenn so viel passiert auf den ersten 5 Seiten, ist es ja schon fast wieder anstrengend, während hier ja so eine Welt aufgebaut wird, wo du erstmal das Café kennenlernst, den Pub kennenlernst, die Bürgermeisterin, die Jahresabläufe, irgendwelche vielleicht Festivals und dann halt dieser Running Gag oder was dann aufkommt, dass Leute immer wieder in diesem Café, wo natürlich er braucht auch seine eigenen Spleens, er will halt einfach nur tollen Kaffee servieren, hat eine tolle Kaffeemaschine und aber sowas wie Pumpkin Chai Latte geht gar nicht. Aber die Leute fragen danach. Und das ist ja das, was bei ganz vielen läuft. Also wenn du dich fragst, so willst du jetzt deiner Ideologie oder Philosophie folgen oder das andere, wird ja nachgefragt und ist wirtschaftlich, warum sich dem machst du oder machst du nicht. Also und das wird dann halt so ein bisschen auch die Frage zwischen den beiden, weil sie sagt so, hä, wenn die Leute das haben wollen auf irgendeinem Festival draußen, wo natürlich auch noch so ein im Herbst irgendein Pumpkin-Festival, natürlich bietet man das dann an und dann wird es dir aus den Händen gerissen, ist doch super.
Okay, wer außer Alessa soll es noch lesen?
Ich glaube, alle, die so ein bisschen auf, also alle, die eben auf Romcoms stehen. Also ich hätte jetzt gesagt, wäre es vor Weihnachten gewesen, die ideale Zeit. Es ist immer super, wenn es kalt ist.
Es ist ja noch, können wir noch gelten lassen.
Ja, auf jeden Fall, wenn es kalt ist. Wenn man irgendwie Lust hat, sich am Samstag oder Sonntag vielleicht einfach auf dem Sofa mal zurückzuziehen. Wenn man auch nur immer ein paar Kapitel lesen kann und keinen Schmerz hat, dass man muss sich nicht an alles erinnern, weil es einfach so situativ ist. Und ja, alle, die, ich meine, vor Weihnachten gibt es auch immer diese ganzen Rom-Com-Weihnachtsfilme. Ich gehöre auch zu denjenigen, die gerne den Algorithmus versauen, weil ich mir die gerne anschaue. Jeder, der so ein bisschen auf eine romantische Story steht oder mal, ja, jeder, der auf der Suche nach einem Happy End ist und einfach nur unterhalten werden will. Und ich glaube, ganz lang, ich will nicht sagen, habe ich mich dafür geschämt, dass ich Rom-Com-Literatur, aber es ist ja, du liest ja trotzdem. Und du bist, man kann halt ganz wunderbar abschalten dabei.
Also Hauptsache lesen.
Ja.
Und dafür ist es ja da, um in andere Welten einzutauchen. Unter anderem in das Leben von Roberto Blanco.
Oder halt von Judo James.
Von Judo James.
Ja. Und das, ich finde halt nett, das ist ja so ein bisschen, ich will ja nicht sagen, so ein Rosamunde-Pilcher-Effekt. Ich gucke Rosamunde-Pilcher nicht an, aber es ist, ich muss ja immer über meine Eltern lachen, die sagen so, sie wollen jetzt keine wahnsinnigen Probleme und eine schöne Landschaft. Und ungefähr so, es wird die Autorin jetzt auch ein bisschen hassen, den Vergleich, aber man sucht sich, glaube ich, nicht umsonst ein englisches Setting raus, weil du dann einfach echt in einer anderen Welt bist und die Leute ja auch so ein Stück weit anders drauf sind.
Ich habe als Ergänzung zu unserer letzten Folge, um jetzt meinen perfekten Bogen noch zu schließen, einen Film geguckt, den finde ich in zwei Sachen jetzt spannend, und zwar einen alten Western, Wenn Frauen hassen. Ein völlig untypischer Western, in dem eine Frau quasi eine Clanführerin ist und eine andere Frau ein Spielcasino aufmacht. Und die Frau mit dem Spielcasino hat der Clanführerin irgendwann mal den Typen ausgespannt und seitdem hasst die und will, dass die stirbt. Und erstmal finde ich das interessant, dass in einem Western aus den 60ern oder aus den 50ern sogar halt zwei Frauen die Hauptprotagonistinnen sind und beide sehr starke Frauen, weil die Männer komplett im Griff haben alle. Das war das eine. Und das andere war, das Lustige finde ich bei diesen alten Western, wenn da einer erschossen wird oder angeschossen wird, du siehst ja nichts. Also der schießt, dann macht's Peng, du siehst kein Blut, wie das heute so, oder spritzt ja direkt alles rum, so nichts. Der fasst sich an die Brust und fällt um. Und das ist so, fand ich so, das ist so entspannt. Weil, klar, im Western wird auch geschossen, aber wenn du jetzt so keinen Bock hast auf diese ganze Gewalt, die da immer so, die man heute ja so um die Ohren gehauen kriegt, dann finde ich, sind diese alten Western oder Filme aus den 50er, auch Gangsterfilme, immer so total undramatisch, weil da passiert irgendwie, okay, der ist angeschossen, aber der hält sich dann den Arm, aber da, du siehst weder den Schuss noch Blut noch irgendwas, sondern der hält sich den Arm, und dann fällt er um oder so. Und das fand ich da auch wieder so, das ist so sehr, kommt einem sehr entgegen, wenn man mal so ein bisschen aus diesem schnellen und gewaltigen oder gewalttätigen, also wenn man so mal runterkommen will, sind so alte Filme da wirklich sehr, sehr, sehr anders.
Ah, aber ja, kann ich absolut verstehen, aber in die Richtung würde ich das Buch ja gar nicht schieben wollen. Also ich glaube, es ist so ganz humorig erzählt, wie sich einfach zwei kennenlernen. Es ist eine schöne Liebesgeschichte, die aber auch schon mit Problematiken, also ich glaube so, das ist ja dieses, vielleicht diese Grundfrage, die man sich manchmal stellt, wenn du quasi deine erste Liebe heiratest, dann ist das so was ganz, eigentlich im Normalfall vielleicht so was Unverletztes, ursprünglich ist es das Beste oder hast du dann die Welt nicht gesehen? Und dann aber auf der anderen Seite jemand, der halt vielleicht die Welt gesehen hat, ein paar Beziehungen ausprobiert hat oder vielleicht auch ein paar ungute Erfahrungen gemacht hat. Und da sind hier ungute Erfahrungen mit dabei. Also so leicht ist dieses Buch dann doch nicht. Das irgendwie zusammenbringt und sagt, da gibt's, es gibt natürlich immer mehrere Perspektiven, aber das eine nicht aufwiegen wollen gegen das andere, sondern vielmehr, wie so Leben gelebt werden und wie vielleicht auch man immer denkt, dass man weiß, was der andere denkt und einfach das gar nicht kommuniziert wurde. Und je älter man wird, umso mehr gibt es vielleicht dann das Bedürfnis auch mal, sich auszutauschen, sich zu offenbaren, ehrlich zu sein und dann auch ein ganz anderes Verständnis für den anderen zu entwickeln. Nicht das, dass man ja denkt, das wäre jetzt einfach schon vorhanden und keine Arbeit und es war halt schon immer so. Und das findet halt auf mehreren Ebenen statt. Und zwar einmal vielleicht zwischen den beiden Schwestern, dann aber auch zwischen ihm und ihr und dann aber auch auf dem Niveau oder auf der Ebene von so einer Kleinstadt. Ich meine, sowas entwickelt sich ja auch immer weiter und die Leute stehen für Dinge und es gibt aber auch immer Fortschritt und Weiterentwicklung und die Frage, wer geht mit, wer verurteilt, wie können Leute damit umgehen? Also das finde ich schon einfach, da gibt es viele Thematiken, wo sich, glaube ich, auch jeder wiederfinden kann, ohne dass das jetzt irgendwie so eine Schwere hat, sondern es ist einfach schöne Unterhaltung, man kann mal abtauchen und es ist nicht ganz so leicht, aber es hat ein ganz breites Spektrum.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit.
Ja, trinkt mehr Pumpkin Chai Latte.
Und vergesst nicht, ein bisschen Spaß muss sein. Also ich kann es nur empfehlen, lest von der Seele von Roberto Blanco, die Biografie, oder
The Pumpkin Spice Latte Disaster von Kira Kro.
Oder am besten beides zusammen. Passt auch. Haben wir ja gerade geklärt, warum und wieso. Also warum man die gut auch nebeneinander nehmen, hat ja auch mit Musik zu tun.
Ja.
Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann kauft ihr die Bücher am besten über unsere Affiliate-Links. Das kostet euch keinen Pfennig mehr. Führt euch zu Genial Lokal. Ihr unterstützt uns, ihr unterstützt euren lokalen Buchhändler. Beides tolle Sachen. Und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden weiter. Dann in diesem Sinne, macht's gut.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Schuss vorm Buch.